Wer viel Geld hat, ist reich. Wer keine Krankheit hat, ist glücklich. Das ist ein chinesisches Sprichwort. Ich möchte auch schon mal voraus bemerken, dass die intensivsten Zeiten mit Gott meist nicht die sein, wo man vorne vom Altar diesen macht mit Anbetung, sondern die, die man sich nicht wünscht, in der Krankheitszeit im Bett. Beides hat seine Berechtigung und es ist gut, dass es Anbetung gibt, aber oft haben wir den Anspruch, ganz tief berührt zu werden in unserem Herzen, eine Gottesbegegnung zu haben, aber ohne Leid, bitteschön. Ne? Das ist wie ein fettes Stück Kuchen essen zu wollen, ohne damit zu rechnen, dass es eben sich auch auf die Hüfte setzt. Bei manchen, ich rede da, weiß nicht, was ich rede, aber ich habe gehört, ich habe mal gelesen, das Zeit so. Ne? Es ist immer beides und das verlieren wir aus dem Blick und wir haben so einen Wohlfühlanspruch, bitte sehr. Die sollen mal was Gescheites bieten im Gottesdienst oder wo auch immer. Unser Anspruch ist hoch, auch an Gott. Mach mich bitte glücklich, lass mir alles gelingen. Und wir rechnen nicht damit, dass Gott eben auch aus Wegen, die uns nicht gefallen und segnen kann. Und das ist das Paradoxe, dass wir immer wieder neu lernen müssen. In der Musik gibt es Vorzeichen und es gibt auch Vorzeichen von Krankheit, wo man erkennen kann, da verändert sich was. Bei meiner Frau war es ein Schmerz, von dem sie glaubte, ihn zuordnen zu können, denn wir hatten ein voll größeres Fest, hatten unsere Garage nochmal gekerschert, hatten einen Hochdruckreiniger sauber gemacht. Und sie meinte, den Kerch anheben zu müssen, hatte einen Schmerz im Leib und dachte, sie hat sich innerlich verletzt, aber es war Krebs im Leib. Das ist auch dann nicht entdeckt worden, als sie im Bauch schon so dick war wie bei einer Schwangeren und voller Wasser. Und wir haben ihn einfach nicht entdeckt. Sie war noch vor Weihnachten in der Krebsvorsorge und die Ärzte sagten alles in Ordnung. Worte der Ärzte sind nie das Letzte, weder im Negativen noch im Positiven. Das eine Entwarnung kann nicht bedeuten und eine Aussage, sie haben nur noch so lange zu leben, auch nicht. Es ist alles relativ. Es macht uns trotzdem Sorgen und wir mögen das nicht. Erst wenn wir krank sind, werden wir dankbar dafür, dass unser Leib das Leben lang gut funktioniert. Das ist ja ein komplexes Gebilde mit ganz vielen chemischen Prozessen. Es ist unfassbar, wie gut das abgestimmt ist. Wer Bluthochdruck hat oder andere Dinge weiß, Mensch, da müssen die Werte genau stimmen. Von daher kommen wir auch dahin, erst in Krankheitszeiten zu staunen über das Wunder des Körpers. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Nicht, dass wir eine Übergröße sind und was ganz Besonderes, sondern dass wir einen Körper haben, der derartig fein justiert ist. Ja, das habe ich erkannt. Meine Werke sind wunderbar. Krankheitszeit sind Zeiten, wo wir auf uns selbst reduziert sind, was ich überhaupt nicht mag. Uns selbst ausgeliefert sind, vielleicht uns übel fühlen und so, dass wir auch zum Lesen keinen Sinn haben. Und das sind die Zeiten, wo wir grübeln und wo wir beten können. Anders dafür ist oft eine Krankheit und George Bergoglio, besser Papst Franziskus, hatte gesagt, Krankheit und Tod sind kein Tabu. Sie sind Fakten, denen wir uns stellen müssen, und zwar in Jesu Gegenwart. Tod war in meiner Kernfamilie Tabu. Es gab zwei Worte. Der Herrgott und der Tod, darüber hat man überhaupt nicht gesprochen. Und wenn, dann immer nur verhüllend. Für mich als Kind war es aber eine Frage, was ist, wenn ich sterbe? Habe keine Antwort bekommen. Ich wusste auch nicht, warum ich geboren bin. Ich wusste nur, dass ich mit meiner Zwillingsschwester einen Unfall auf der Couch war und dass ich der zweite von Zwillingen bin und dass meine Eltern nach meiner Schwester eigentlich die Nachgeburt erwarteten und da kam dann der Ralf. Das war so der Schenkelklopfer für die Leute. Ich fand das auch witzig und doch zugleich hat es einen Stachel gesetzt. Ein Unfall, ein Zufall und wieso lebe ich? Was ist, wenn ich sterbe? Ich habe keine Antwort daraus bekommen. So im Rückblick darauf denke ich, jo, wir unterschätzen Kinder auch. Kinder können tiefer denken, als wir annehmen und tiefer reflektieren, auch wenn sie es nicht artikulieren und so tief im Inneren es verankert ist. Es gibt Vorzeichen. Und Vorzeichen haben wir alle. Und die Zähne müssen repariert werden, wir brauchen Brillen, wir brauchen Hörgeräte, Toupie, wir haben ein künstliches Knie, eine künstliche Hüfte und so. Wenn jemand fragt, wie alt bist du, muss man immer fragen, meinst du mein Körper oder die Ersatzteile? Mein Knie ist 4 Jahre alt, aber ich selbst 5 und so weiter. Ne? Es sind alles Vorzeichen. Das ausfallende Haar, das schlechter Sehen und so, es ist, es zeigt, der äußere Mensch zerfällt. Und wenn wir so tun, dann zeigt das nicht, ist das auch ein Verdrängen. Ich habe eine über 80-jährige Frau in Israel in der Freizeit gehabt, die hat überall, wo es gespiegelt hat, sich angeschaut, einen Hut gerichtet, hat eine Bluse getragen, die viel zu tief ausgeschnitten war für eine 80-Jährige sowieso und überhaupt, oder ne, da merkte man, die hat ihr Alter noch nicht akzeptiert. Und das wirkt dann komisch, ne, wenn einer zu seinem Alter nicht steht. Genau. Wir haben Zusagen Gottes, wenn wir krank sind. Und wir dürfen die ernst nehmen, wir dürfen uns darauf verlassen und sagen, ja, Herr, ich will mich an deine Zusagen halten. Wir dürfen sie ernst nehmen und müssen glauben. Ohne Glauben geschieht gar nichts. Und Gott hat eine Menge an Zusagen, die sind uns gegeben. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich habe mal über ein Thema gearbeitet, die Hauptsache gesund, Fragezeichen, Ausrufezeichen und habe gemerkt, in dem Zusammenhang, wo er sagt, Israel, ihr sollt nicht die Krankheiten haben, die ich auf die Ägypter gelegt habe. Es waren alles Lebensstilkrankheiten. Das heißt, es waren Krankheiten, die durch eine falsche Lebensweise entstanden sind. So hat Gott in diesem Zusammenhang angeordnet, wenn ihr mal müsst, nimmt eine Schaufel mit, grabt ein Loch und so. Um diese Dinge hat Gott sich gekümmert. Ne? Im Gegensatz zu den Europäern im Mittelalter, die haben ihr Geschäft in den Eimer gemacht und haben das Küchenfenster runtergeschüttet, ne, in die Gosse. Und die Leute sind durch Dreck und Speck gelaufen und haben sich gewundert, dass Pest und Cholera und all das kam. Während die Juden reinlich lebten. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und wenn du gehorsam lernst, wirst du manche Krankheiten schon gar nicht bekommen. Auch überarbeiten nicht. 6 Tage Arbeit und Ruhe und der Körper braucht das. Ich habe über Jahre gedacht, ich nicht. Ich lebe ja nicht unter dem Gesetz und bin dann nicht gut mitgefahren. Wir können guten Gewissensgesetze oder den Willen Gottes übertreten, aber wir müssen die Konsequenzen tragen. Und als ich dann ins Krankenhaus kam, wusste ich, das war Missachtung von Gesetzmäßigkeiten Gottes. Wir brauchen Ruhe. Wenn wir uns nicht richtig ernähren, wenn wir Schlaf, Arbeit nicht in einem ausgewogenen Verhältnis haben, müssen wir uns nicht wundern. Jesaja 53,4, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Ich komme da nochmal darauf zurück. Es sind auf jeden Fall Aussagen, die wir uns anmarkern dürfen. Oder Johannes 16,24. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und daran wird eure Freude vollkommen sein. Das sind Aussagen, die uns bis tief ins Herz berühren, die uns aber auch zum Wahnsinn treiben können. Weil es sagen, Herr, warum um alles in der Welt hast du solche Aussagen gegeben, pauschal, und tust nichts, obwohl ich bete? Ne? Dann müssen wir uns stellen, ich komme darauf zurück. Solche Aussagen werden oft einseitig interpretiert. Ich bin in einer landeskirchlichen Gemeinschaft zum Glauben gekommen, das waren ganz treue Christen, aber sie haben nichts von Gott erwartet. Heiliger Geist schon gar nicht, das war von unten, und Heilung auch nicht. Und wir haben sich von vorn herein den Reichtum des Reiches Gottes vorenthalten. Nein, nein, die wollten in aller Ruhe einfach nur ihre Frömmigkeit leben, und ich gehöre eben auch dazu. Wir haben gesagt, Zeichen und Wunder waren für die apostolische Zeit reserviert und sind nach Abschluss des neutestamentlichen Kanons verschwunden oder zumindest zur Ausnahme geworden. Gründe dafür waren, sind natürlich ihre Beobachtungen. Klar. 1. Korinther 13, die Liebe hört niemals auf, oder das prophetische Reden aufhören, Zungenreden und so weiter. Und also unser Wissen ist Stück wert, unser prophetisches Reden. Wenn aber kommen wir das Vollkommene. Und da wussten wir genau, das ist die Bibel. Ne? Aber es kann alles bedeuten. Das Vollkommene, es wird nicht tiefer ausgedrückt. Es ist immer zu hinterfragen, wenn Leute eine Aussage, die man so anders interpretieren kann, wenn sie darüber die Auslegungshoheit ergreifen und sagen, so wie ich das verstehe, ist das zu begreifen. Genau. Als wir aus dem Polizeiberuf, ich war Beamtermensch. Früher hatte ich Witze gemacht, aber mache ich heute nicht mehr. Ich habe den Witz gemacht, Beamter erkennt man an Daumenarthrose, weil sie nichts zu tun haben. Aber eine Beamtin hätte schon fast erwürgt. Ich sagte, damit macht man keine Witze. Und seither werde ich auch, mache ich nicht wieder. Ich war Beamter. Und mein Vater hat gesagt, wovon wollt ihr leben, wenn ihr nichts mehr verdient? Jetzt, wo ich selber Vater bin, kann ich ihn gut verstehen. Ich war damals gerade dem Teenageralter entwachsen und ich habe zwar das Richtige gesagt, aber in der falschen Haltung. Teenager kennt, das sind Leute, die wissen alles, die können alles, die staunen nur, dass die Eltern immer noch leben, obwohl sie von nichts eine Ahnung haben. Und genau in der Haltung habe ich im biblischen Dinge, er sagt, der Herr wird für uns sorgen. Ne? Es war zwar richtig, aber diese Überheblichkeit. Ja. Und mein Vater sagte, euer Glaube beruht auf dem sozialen Netz. In ein paar Jahren werdet ihr zum Sozialamt gehen, weil er nicht mehr hat. Und tatsächlich, nach 2 Jahren Ausbildung war das gesparte Geld weg. Es war weg, nicht weil wir über die Maßen verschwendet haben, sondern weil unsere erste Tochter zur Welt kam in der Schweiz, privat entbunden und dann schwer krank, Spina bifida auf dem Rücken. Eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt. Die Ärzte in Heidelberg zeigten uns Bilder von Kindern mit der gleichen Krankheit, Rollstuhl oder Gehhilfen. Mehr ist da nicht drin. In der landeskirchlichen Gemeinschaft hat man erst gar nicht dafür gebetet, weil sie sagten, das müsst ihr halt tragen. Und Gott wird schon seinen Weg haben. Das war nicht falsch, aber es war nur die Hälfte dessen. Dann bin ich nach Greding gekommen, habe dann Hebräisch und Griechisch noch gemacht, weil ich habe keine Arbeitsstelle bekommen damals. Ich habe mich beworben, keiner wollte mich, war nett, Bruder Mühe, ich habe das Fahrtgeld und so. Es war immer einer dabei, der mich verhindert hat. Auch damals dachte ich müsste die Leute umbringen, die mich verhindern. Heute sehe ich, nein, Gott gebraucht auch die Menschen, die uns querlegen, Menschen, die unsere Däume zerschlagen, um mit uns seinen Weg zu gehen. Wir müssen niemanden hassen, denn Gott baut auch Leute und Dinge mit ein, die uns nicht gefallen. Aber wir haben die Gelegenheit zu reisen und an solchen Dingen reisen wir. einseitig interpretierte Zusagen. Ich bin dann nach Gnädingen gekommen, habe schon kennengelernt, lutherischer Pfarrer, fragte, habt ihr schon gebetet? Nein, natürlich nicht. Deshalb, ihr könnt nichts verlieren, ihr könnt nur gewinnen. Ich habe nach Jakobus 5 gebetet, mit zwei Pindeisen und ich und so. Und ja, gebetet, Amen, und es tat sich nichts. Kennen Sie das Gefühl und der Gedanke, na, das war's wohl. Es tat sich eben doch was, aber nicht direkt. Unsere Tochter ist gesund geworden. Das ist erstaunlich. Wir haben mit ihr geturnt, Volta-Gymnastik, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Sache. Und nach anderthalb Wochen merkte ich, wie die kalten Beine warm werden, wie sie durchblutet werden. Wie sie anfangen, sich zu bewegen. Wir mussten die Beine strecken, weil die verkürzt waren. Das verkümmert eben durchs Nichtbewegen. Und meine Tochter ist fit wie ein Turnschuh. War über 8 Jahre in Bolivien, in sozialer Arbeit für Gewaltprävention. Und so. Das ist unfassbar. Als wir sie vorstellten in Heidelberg, wollten die Ärzte gar nicht glauben, was es ist, weil es gibt keine Heilung in der Geschichte der Medizin für Kinder mit Spina Bifida. Und, ne, warum erzähle ich das? Weil wir eben etwas verpassen, wenn wir nicht beten. Es gibt allerdings auch die andere Interpretation, und mit der werde ich oft konfrontiert. Gott will nicht, dass wir krank sind. Er hat die Krankheit auf sich genommen, zweifle ich daran, dass der Herr dich gesund gemacht hat, und danke ihm im Glauben bereits dafür. Zwischen diesen beiden Polen liegt die Wahrheit, aber weder in diesem einen noch im anderen. Die eine nimmt sich von vornherein etwas, die andere beansprucht etwas, was nicht beanspruchbar ist. Woher wissen die Leute, was Gott will? Da staune ich immer und denke, hey, wer sind Sie, dass Sie das so genau wissen? Ich weiß oft nicht. Ich frage oft nach Gottes Willen, weil ich nicht kenne. Sie kennen ihn und drücken ihn auch Leute aufs Auge. Ich habe einen guten Freund, der war Epileptiker. Der konnte niemals ältester Presbyter werden, weil er sagte, du bist krank, da muss Sünde in deinem Leben sein. Wir haben über den gebetet und es tut sich nichts. Ne? Es muss verborgene Sünde da sein. Da war er nicht nur schon krank, sondern hat auch immer dieses Plakat an einen Sünder. Der ist in sich gegangen, er hat alles gemacht, um sich zu prüfen, er hat nichts gefunden. Ist mit dem Fahrrad gefahren, weil er mit dem Auto gar nicht fahren durfte, war Lehrer eingeschränkt, eben mit dieser Krankheit. Als er dann bei einem Urlaub beim Schwimmen im Meer ertrank, ist seine Familie ausgetreten aus der Gemeinde. Die konnte diesen Makel nicht oder diesen Vorwurf nicht haben. Sie sei ein ganz besonderer Sünder, sonst hätte Gott geheilt. In der Regel wird das ja auf den Kranken abgeschoben. Du selbst bist schuld. Ne? Es ist sowas von unbarmherzig, diese geistig begabten Typen, die mit Wahrheit um sich schlagen, ohne zu wissen, was sie tun. Ich lehne das ab. Wie gesagt, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Manchmal wartet Gott, dass er etwas tun kann, und manchmal gebraucht er Krankheit auch, um einen Menschen vorzubereiten oder zu sich zu nehmen. Ich war an 3 Sonntagen in einer Freikirche in Köln. Am ersten Sonntag Gebetsanliegen, die Kranken, Herr, hilf, dass die Kranken schnell gesund werden. 2. Sonntag, gleiche Gebete, 3. Sonntag auch. Und dann dachte ich, das ist auch keine Erwartung. Warum? Weil sie müssten doch Lebenserfahrung genug haben, um zu wissen, dass manche Krankheit zum Tod führt. Warum beten sie nicht darum, Herr? Wir wissen gar nicht, was du vorhast. Aber wenn du XY in die Ewigkeit abberufen willst, dann bereite sie oder ihn darauf vor. Wäre eine ganz andere Art des Gebetes gewesen. Weil wir verpassen etwas, wenn wir die Signale übergehen. Wir verpassen etwas. Wir dürfen mit ganzem Glauben bitten, dass Gott etwas tut. Aber wenn er es nicht tut, müssen wir das auch akzeptieren. Meine Töchter sind keine Christinnen, die haben damit nichts am Hut. Mein Sohn ist Pastor, sind Kinder der gleichen Eltern. Das ist unglaublich, ne? Aber wir können es ja nicht in sie reinschlagen, wir können es nicht erzwingen. Aber eine meiner Töchter, die keine Christin ist, hat etwas von Gebetskreuzern gehört und von Wundern und so. Und sie hat sehr gedrängt, dass wir hingehen. Und ich bin mit meiner Frau zu einem Gebetshaus gegangen und habe eine sehr gute Erfahrung gemacht. Diese beiden Frauen haben über meine Frau gebetet, haben sich zurückgezogen und uns dann zum Gespräch gebeten. Und sie hatten die Größe, keine Zusage zu machen. Sie haben uns Trost zugesprochen und für uns gebetet. Und meine Frau sagte, hast du gemerkt? Hast du gemerkt, wie sie sich verhalten? Natürlich habe ich es gemerkt. Aber die hatten die Größe, uns nicht irgendwas aufs Auge zu drücken, damit wir zufrieden sind und mit falschen Hoffnungen wegfahren. Falsche Hoffnungen habe ich schon so viele gesehen. Ich komme überall. Ich war in Franken, sah eine Frau mit ihrem Baby und sagt, das ist ja süß. Wie alt ist das? 2 Monate. Er sagte, richtig glücklich. Sehen Sie nicht aus. Ich sagte, richtig glücklich sehen Sie das nicht aus. Er sagte, ja, mein Mann ist vor 2 Monaten gestorben. Und sagte ich, da hat er ja das Kind nur 2 Wochen gesehen. Ja. Und war nicht schuld, dass er gestorben ist. Die war richtig verbindet. Ich habe mich dann zu ihr gesetzt und sagte, wollen Sie mir eine Geschichte erzählen? Ja, ihr Mann ist vor 1 Jahr an Krebs erkrankt. Und dann sind sie nach Hamburg zu einem Arzt gefahren, der über ihn gebetet hat und ihm zugesagt hat, er wird gesund. Und was haben wir gemacht? Sie sind nie wieder zu einem Arzt. Ne? Und dann ist der Mann gestorben. Nie wieder zum Arzt. Und selbst als er gestorben war, haben sie ihn in einen Sarg gelegt, haben Leute drumherum gesetzt, mit dem Ohr am Sarg, damit sie kundtun, wenn er wieder aufersteht. Ne? Das auch nicht. Die Frau wollte mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die war fertig mit der Welt und mit Gott. Ich konnte sie gut verstehen. Ich habe gesagt, ich kann ihre Bitterkeit verstehen, darf ich für sie beten? Ja, ich habe gebetet, habe mittendrin zugehört, aufgehört. Ich spürte, wie Wellen der Ablehnung von ihr ausging. Und ich habe mittendrin aufgehört, die hat auch nicht gesagt, beten Sie weiter. Es ging an ihr vorbei. Ich konnte das nachvollziehen. Diese tiefe Enttäuschung. Wir können den Menschen irgendwas aufs Auge drücken, was sie gerne hören wollen, helfen wir jetzt nicht. An dieser Stelle ist mir mal das Mikro weggezogen worden, deswegen rede ich lieber ohne Mikro. Der Pfarrer ging nach vorne und sagte, Bruder Böhl ist an dieser Stelle ein Irrlehrer. Ich will das nicht weiter zulassen. Gott will, dass wir gesund werden. Ich dachte, das ist kein Ding, nicht meins, habe mich hingesetzt. Aber man gedacht, wenn jetzt die Frau mit dem Fahrstuhl, mit dem Rollstuhl nach vorne kommt, dann ist das kein Problem, nicht meines. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich auch gewundert, warum trägt er eine Brille? Und warum tragen manche Leute Cookie Dance hinter den und so, ne? Zähne, weil sie künstliche haben und so. Wenn Gott will, würde er die Zähne nicht ausfallen lassen. Und, na gut, das ist kein Problem, nicht meines. Aber es gibt dieses Wunschdenken und Wunschkonzert, christliches Wunschkonzert, die Leute hören, was sie hören wollen und werden irgendwann enttäuscht sein. Auch für Christen, die Ewigkeitshoffnung haben, ist eine Krankheit mit schlechter Diagnose ein Erdbeben. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Glaube ersetzt nicht unsere Gefühle, ersetzt auch nicht unseren Lebenswillen für diese Welt. Das steht mit gegensätzlichen Kräften nebeneinander und hebt sich nicht auf. Mein Hausarzt sagte mal, ihr Christen redet alle vom Himmel, aber hineinkommen wollte keiner von euch. Ja, dachte ich, er hat recht. Er hat es mir auf den Punkt gebracht. Ne? Ich habe mir überlegt, warum ist das so? Ich habe es mir überlegt, dass der Vater, als ich das Thema hatte, ich freue mich auf den Himmel. Ja? Ja, ich habe erzählt, dass ich mich auf den Himmel freue, aber eben nicht jetzt. Ne? Und dachte, als Heuchler willst du da nicht ankommen. Was ich überhaupt nicht abkomme, ist christliche Heuchelei. Ne? Das geht mir sowas quer runter wie. Ja, und dann fing ein, unsere Erde ist auf einer Umlaufbahn im Universum und wird von zwei wesentlichen Kräften bestimmt, der Gravitationskraft und der Fliehkraft. Und beide bewirken, dass es sich auf dieser elliptischen Bahn das Weltall bewegt. Würde eine der Kräfte weniger sein, würde die Erde ins Weltall entschwinden oder sie würde absacken und so. Und genau ein gesunder Mensch lebt gerne. Ein Mensch, der nicht gesund ist, hat Todessehnsucht und Schwermut und so. Und dann muss man abhalten, sich selbst umzubringen. Davon hatte ich auch einige Leute, die sich androhten, sich umzubringen. Meine erste Situation bei der Polizei, ich sollte Streife laufen in der Nacht, war natürlich sehr müde, Nacht ist keine gute Zeit und der Kollege auch und er wollte partout nicht laufen, sich so irgendwo hinlegen und er sagte, Dienst ist Dienst und müde oder nicht, dann geht man eben müde und so, ne, wollte er nicht, hat seine Knarre gezogen, sich an den Kopf gehalten, er sagte, ich drücke ab, wenn du mich zwingst weiterzugehen. Da dachte ich, Mensch, was machst du jetzt? Ich war mal 18 Jahre alt und intuitiv fühlte ich, wenn ich jetzt nachgebe, hat er mich immer in der Hand. Und ich sagte, drück ab, ich will mal sehen, was passiert. Na, aber ein bisschen verblüfft, hat sie wieder weggesteckt. Er war am nächsten Tag entlassen, ich habe das gemeldet. Ne? Was ich damit sagen will, es gibt Leute, die kokettieren damit, um immer wieder die Aufmerksamkeit zu haben. Es gibt Leute, die kokettieren nicht damit, da ist es wirklich furchtbar. Ich habe eine Bekannte, die hat sich das Leben genommen. Für manche galt sie als Judas, für mich galt sie als ein Mensch, der an seiner Krankheit gestorben ist. Ich habe auch als freier Beerdigungsredner Leute beerdigt, die sich selbst umgebracht haben, weil mir steht da überhaupt kein Urteil zu. Ich muss nicht die Arbeit Gottes tun. Zurück zur Diagnose. Als meine Frau die Diagnose bekam, haben die in der Klinik natürlich die Ärztin geschickt, die im Ranking am tiefsten war. So eine Ausländerin, die gebrochen Deutsch konnte nur. Und ich saß hier, die Ärztin stand da, meine Frau lag im Bett. Und die Ärztin schaute immer an meiner Frau vorbei in die Luft. Ich dachte, Junge, ich kann dich gut verstehen. Ich wäre auch nicht gerne Übermittler solch einer Botschaft. Und wie unterschiedlich wir reagierten. Meine Frau stellte sachliche Fragen. Ich dachte, begreift die gar nicht, was vorgeht. Und ich zackte in meinem Stuhl zusammen, weil mir klar war, das ist unumkehrbar, das ist tödlich. Es ist, ja. Das Erste, was ich dabei lernte, wir gehen unterschiedlich damit um und das Zweite ist, habe ich vergessen, Psalm 30, als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Ja, du warst sehr gnädig zu mir, du gabst mir Schutz wie eine sichere Festung auf einem hohen Berg. Du hast dich vor mir verbarrt, da war ich ohne jeden Halt. In meiner Not schrie ich zu dir, Herr, und ich rief zu dir und rief, willst du, dass mein Leben zu Ende geht und dass man mich zu Grabe trägt? Welchen Wert hätte das für dich? Das hat mich ganz tief abgeholt. Was nützt es? Ja, es ist doch völlig daneben, wenn du jetzt meine Frau nimmst, ein Jahr vor ihrer Rente. Sie hat sich vorgenommen, wir haben uns vorgenommen, die alte Schwiegermutter zu pflegen und zu versorgen, die in unserem Haus mitlebte, weil alles ebenerdig, alles gerecht ist. Inzwischen ist sie 95, vor zwei Wochen haben wir ihren 95. Geburtstag gefeiert. Aber niemand da, der für sie sorgt, keine Leute gesorgt. Von der Logik her war das völlig daneben. Ich dachte, Gott, was soll das? Ne? Begreifst du das nicht? Und so. Unsere Logik ist nicht das Kriterium für das, was Gott will. Wenn wir wissen wollen, was Gott will, müssen wir die Charismatiker fragen. Aber ansonsten kriegen wir keine Antwort. Ich bin auch Charismatiker, aber kein Organisierter, weil diese Anspruchshaltung, die geht mir völlig ab. Ja. Die Realität, die unser Leben unwiderruflich änderte, bewirkte bei uns erstmal eine Schockstarre. Und doch das Leben ging ringsum weiter. Es ist wie wenn für einen die Welt stillsteht und man denkt, wie können eigentlich die heutigen Nachrichten laufen wie immer? Und dieses Oberflächliche, oder man empfindet das so, von Nachbarn und überhaupt, wie kann das weitergehen, wo für uns dieser Tag X gekommen ist? Das ist unfassbar, wie man das empfindet, es geradezu beleidigen, mit welcher Oberflächlichkeit alles weitergeht, mit welchen Problemen sich die Leute beschäftigen, während unter einem gerade der Boden weggezogen wurde. Ich weiß, ich habe damals auf der Nachhausefahrt mich nach links eingeordnet, stand an der Ampel und auf der Fahrbahn für rechts fuhren Ehepaar so in unserem Alter in einem VW Beetle Cabrio, beide nettes Grau im Haar, haben sich auch vom Friseur reinmachen lassen, ne? und so, ich dachte, ich schaue rüber und habe es erstmal in meinem Leben abgrundtiefen Neid empfunden. Ich dachte, das könnten wir sein, aber das wird es nicht geben. Es wird es überhaupt nicht mehr geben. Zu zweit, sorglos im Cabrio, das Leben genießen. Es ist vorbei. Neid, abgrundtiefer Neid. Und da merkte ich, was in mir vorgeht. Wenn wir denken, dass wir als Christen alles unter den Füßen haben und gelassen in die Ewigkeit gehen, täuschen wir uns. Wir werden von den eigenen Gefühlen, von dem, was innerlich in uns abgeht, maßlos überrascht und werden uns mal wirklich kennenlernen, wie wir sind. Wir können das verdrängen und mit frommen Worten kaschieren, aber im Inneren wissen wir selbst und ich glaube, die anderen merken das, was in uns vorgeht. Ich habe mir abgewöhnt zu heucheln, vor allem vor Gott. Er kennt ja meine Gedanken. Warum soll ich ein frommes Gebet absondern, was gut klingt, wenn es mir nicht danach ist? Gott erträgt es, wenn wir hadern. Gott erträgt es auch, wenn wir schimpfen. Gott erträgt es, erträgt das alles. Ich habe mal von einem gelesen, der eine schwere Diagnose hat und er hat getobt und er hat Gott beschimpft und so. Und dann ist er am nächsten Tag zu seinem Pastor und sagte, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan und hat gesagt, was in der Nacht los war. Und dieser Pastor hatte die Größe, er sagte, Bruder, du hast gebetet, wie es dir ums Herz ist. Wenn du die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hättest, würdest du nicht hier sein, würdest dir gar nichts ausmachen. Und er hat ihn abgeholt bei seiner tiefen Enttäuschung über Gott. Ich fand das grandios. Von daher habe ich mir das Hadern auch erlaubt und habe Gott gesagt, wie ungerecht ich das empfinde. Machen wir uns nichts vor. Frömmigkeit hebt natürliches Empfinden nicht auf. Leide du mich, Herr, dann werde ich wieder gesund. Hilf mir, dann ist mir wirklich geholfen. Du hast mir doch immer Grund gegeben, dich zu preisen. Wir dürfen daran festhalten, dass Gott etwas tut. Und wenn Gott uns nicht von der Krankheit heilt, dann kann er unser Inneres heilen. Dieses Hineinschmiegen des menschlichen Willens in den Willen Gottes ist ein größeres Wunder, als es eine Heilung sein kann. Weil ein Gott mit einem Menschen zum Ziel kommt. Im Gegensatz zum Tod meiner Eltern, die ohne jemals vom Tod zu reden in den Tod gingen und den auch ignoriert haben bis zum Schluss, haben wir uns vorbereitet. Wir haben Rücksicht gehalten. Das letzte Silvester haben wir allein zu zweit gehabt und haben reflektiert. 42 Jahre hier, was ist uns gelungen? Was haben wir bewirkt? Was ist uns nicht gelungen? Und so, wie wird es weitergehen für mich? Und wir haben über diese Dinge gesprochen. Ich fand das ein Riesengeschenk. Hier war diese Frau, meine Frau, die sich auf den Weg in die Ewigkeit machte. Und ich weiß, als ich zum Glauben kam, war sie meine Mentorin, weil sie hatte mich eingeladen auf der Straße. Sie hat mir einen Flyer in die Hand gegeben, ich schaute auf den Flyer und sah, gibt es einen Gott, wir können mit Gott in Beziehung treten, was kommt nach dem Tod. So waren alles die Themen, die ich ausgesaugt habe, mir nachher schwamm. Und sie hat sie gelebt. Sie hat mir schon damals imponiert mit ihrem festen Glauben. Und genau das war auch am Ende ihres Lebens. Ihr Ende seht ihr, nicht der Anfang. Manche Leute schätzen sich glücklich, weil sie eine bombastische Bekehrung haben. Andere haben gar nichts aufzuweisen. Und ich sage immer, es kommt nicht darauf an, wie du angefangen hast, sondern wie du endest. Die beste Bekehrung taugt nichts, wenn sie nicht durchhält. Und ein bisschen A und O der Leute hilft mich wirklich auf Dauer weiter. Warum trifft es uns? Obwohl alles keinen Sinn machte, mussten wir uns auch vor Augen halten, dass das, was geschah, kein Zufall ist. Von der Logik her machte es keinen Sinn, bis heute nicht. Glauben wir Gott nur insofern, wie wir seine Wege erklären können, dann ist unser Verstand und die Logik die letzte Instanz. Glaube ist, wo die Logik nicht mehr greift, wo natürliches Erklären am Ende ist. Das müssen wir aushalten. Glaube stützt sich nicht auf Wissen und erklären können. Manche Leute möchten ihr Unglück einfach erklärt bekommen, aber erklärtes Leid ist auch nicht leichter zu tragen. Und warum gibt er den Leidenden Licht und Leben denen, die verbittert sind? Und Licht und Leben denen, die verbittert sind. Es gibt Leute, die nicht mehr leben wollen und die leben trotzdem, sagt er. Die auf den Tod warten, doch der bleibt aus. Die nach ihm scharren, mehr als nach Schätzen, die sich freuen würden, während sie im Grab, sie würden jubeln und wären entzückt. Warum gibt er dem Mann Leben, den Gott ringsum eingezäunt hat und diesen Weg verborgen hat? Warum lässt er Leute leben, die schon lange danach sich sehnen, nach Hause zu kommen? Und es gibt keine Antwort darauf. Ich habe einen Russlanddeutschen beerdigt, der sich aufgehängt hat an den Krawatten seines Schwagers und so. Und seiner Mutter haben verboten, die Warum-Frage zu stellen. Wir sagten, das ist Sünde. Das hat mir die Frau gesagt. Ich sagte, wie? Wissen Sie nicht, dass Jesus selbst warum gefragt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Hiob und andere. Ich habe ihm Mut gemacht. Ich sagte, gehen Sie mit Ihrem Kummer vor den Herrn. Die Leute, die ihnen Dinge verbieten, wissen nicht, wovon sie reden. Gott kennt unser Leid und er weiß, warum er schweigt. Aber wir wissen es nicht. Wir sind wie eingezäunt und wir rennen immer wieder gegen den Zaun und er öffnet sich nicht. Es ist wahnsinnig werden. Aber dieses Gefühl, hier in der Sackgasse zu sein, nicht weiterzukommen, müssen wir aushalten. Müssen wir aushalten bis an den Punkt, wo wir sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich füge mich hinein. In diesen Augenblicken des Hineinfügens Typens, in diesem inneren Zerbruch, sind wir dann gern mehr als bei irgendeinem Hochfest der Kirche oder was, weil es uns ganz persönlich betrifft, weil es eine Herzenssache ist, weil es nicht von außen kommt, sondern von innen. Und dann zu erleben, Gott ist innerhalb dieses Zaunes. Er gibt uns von außen keinen Einblick, aber er ist innerhalb mit dabei. Dieses gegen den Zaun rennen war auch mein Geschick. Und als meine Frau in der Krankenhauskapelle zur Toilette musste, ging sie raus zur Toilette und ich stellte mich vor das Kreuz und habe mit dem Herrn geharrt und er hat mir geantwortet. Das gehört nicht zum Alltag zu meinem Alltag. Ich sagte ja, ich bin Charismatiker, aber eben kein Organisierter. Seine Antwort war ganz klar. Ihr müsst lernen, einander loszulassen. Ich werde meinen Weg mit dir gehen und ich werde meinen Weg mit Johanna gehen. Das war glasklar, nicht akustisch, sondern mein Inneren. Es waren auch nicht meine Gedanken. Meine Gedanken hätten ganz anders getickt. Ich werde meine Hand auf Johanna legen und sie wird lebendiger sein. Es war gegen meinen Willen. Und ich wusste, es war Antwort vom Herrn. Und sie half mir, innerhalb dieses Zaunes der Ausweglosigkeit zu bleiben und mich einzufügen. Ich hatte ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Der Abschied begann nicht am Grab, sondern vorher. Und ich habe es als nützlich und als hilfreich gehalten, diese Spanne zu haben, die mir vorausging, mich da hineinzufügen. Und Krankheit kann für uns eine Chance der Vorbereitung sein, die wir abweisen, wenn wir außer Frage stellen, dass wir sterben werden, aber wo wir klug sind und sagen, das ist die Zeit, da kann ich noch mal was tun, mich vorbereiten. Ich fand das grandios, meine Frau ab und zu zu entdecken, wie sie ihr Leben atmete. Wo ich dann hörte, so Bruchteile von Worten und dann wieder weghörte, weil es war eine Sache zwischen ihr und dem Herrn. Es ist eine andere Geschichte, wenn wir ganz plötzlich sterben. Viele Leute sprechen von einem schönen Tod, aber es ist eben unvorbereitet. Die Frage ist, was ist besser? Ich kann es nicht beantworten. Es hat alles seine Höhen und Tiefen. Einer erzählte mir, er ging mit seiner Frau spazieren in Urlaub. Seine Frau ist neben ihm zusammengesackt, war auf der Stelle tot. Und er sagt, wir konnten uns nicht verabschieden. Nichts. Es war nichts geklärt. Und so. Und dieses Ungeklärte, das Unvorbereitete war für ihn eine Belastung danach. Diese Belastung hatte ich nicht, wir haben über alles gesprochen, über alles. Bis hin, dass meine Frau mir sagte, ich soll wieder heiraten. Das war damals, als sie sagte, für mich kein Thema. Ich habe heute ein Schloss kommt, aber nachher war es eine Entlastung für mich. Und alles, Geld, Dinge, das ganze Leben. Wie schön, wenn wir offen sein können voreinander und vor dem Herrn. Warum trifft es uns? Wir haben darauf keine Antwort. Es ist interessant, wie verschieden Menschen darauf reagieren. Es gab Menschen in meiner Gemeinde, die sind von mir weggelaufen. Als ich nach der Diagnose zum ersten Mal in die Gemeinde kam, in den Vorraum, da wurde es mucksmäuschen still. Die Worte erstarrten und die standen da, die wussten nicht, wie sollen sie mir begegnen. Und ich hatte x-mal auf dem Weg dorthin den Impuls, dreh um, stell dich den Leuten nicht, du packst das nicht und du willst das nicht. Aber ich dachte, wenn ich jetzt fliehe, packe ich es nie. Du musst den Stier bei den Hörnern packen und du gehst jetzt. Ich kam rein, alles erstarrte und da war eine Eisbrecherin. Eine korpulente Frau durch Cortison, auch korpulent und X-Krankheiten hinter sich. die war so ganz natürlich, sagt, ach Ralf, wie schön, dass du kommst. Lass dich in den Arm nehmen. Dann hat sie ihre Arme um mich geschlungen, ich versank in ihrer Körperfülle und sagte, wie geht es dir denn? Dann habe ich ihr mein ganzes Elend geklagt und die drumherum, die wie erstarrt standen, haben mich gelockert, gelöst, haben mitgehört und sie hat das Eis gebrochen. Ne? Diese Natürlichkeit, ne? Dieses Mütterliche, es tat so gut. Und ein anderer, ich hatte eine Zweierschaft mit einem Pfarrer über Jahre. Wir haben über alles gesprochen, wirklich über alles. Zwei Männer, muss man sich vorstellen, über alles. Ne? Aber als die Diagnose kam, war die Zweierschaft zu Ende. Nach dem Tod meiner Frau sagte er, hast du eigentlich erwartet, dass ich bei dir vorbeikomme? Ich sage, und ob? Ich habe eigentlich damit gerechnet. Wir hatten über alle, es gab keine Geheimnisse. Von Mann zu Mann und von Mann zu Mann und vor Gott nichts. Und da habe ich im Stich gelassen. Ich brauchte eine Weile und dann habe ich das vom Herrn abgegeben und ihm vergeben, weil ich habe das x-mal erlebt. Nachbarn haben die Straßenseite gewechselt, die wollten nichts über Tod hören. Eine Frau, als ich es sagte, ja, über Tod sprach, die ist heulend weg, hat mich nie wieder angesprochen. Da habe ich gemerkt, wir gehen unterschiedlich damit um. Wir müssen darüber kein Urteil sprechen, nur wir müssen es wahrnehmen und sagen, okay, wir sind unterschiedlich, wir müssen das nicht bewerten, wir müssen einfach damit umgehen, lernen und so. Warum? Es bleibt vieles offen und wir haben auch auf das Verhalten der Menschen keine Antwort. Unser Leben war wie auf einem Silbertablett. Nach der ersten radikalen OP, die haben sie nur abgebrochen, weil meine Frau verblutet wäre, habe ich meine Frau im Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Beide war unsere Stimmung ganz unten. Sie, weil sie wusste, sie sieht viele Dinge zum letzten Mal und ich wusste, dass sie verliert. Und während ich sie schob, hatte ich einen Augeninfarkt. Ich habe nichts mehr gesehen. Und es kam alles zusammen. Es war ganz furchtbar. Meine Frau musste aus dem Rollstuhl, weil ich sie nicht mehr schieben konnte. Ich konnte nur noch wenig sehen. Ich habe einen leeren Rollstuhl gefahren. Sie hat mich dann eben geschleppt. Ein Bild des Elends. Und wir haben uns abholen lassen, sind nach Hause gefahren. Und da war jemand, ein Mitchrist, der sagte, ich hatte eigentlich erwartet, ihr würdet anders damit umgehen. Ich würde dann denken, das war wirklich nicht tröstlich. Ne? Er sagte, ihr redet doch immer von Trost und Auferstehung und Nähe des Herrn und so, aber es hebt ja dieses Zerschundensein nicht auf. Ich fand das schon ziemlich übel. Hiob hatte auch solche Kollegen. Ich bewundere diese Freunde von Hiob. Es waren grandiose Männer, solange sie geschwiegen haben. Hätten sie das Maul nicht aufgemacht. Sie könnten heute meine Vorbilder sein. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben das Leid erklärt. Und waren lagen völlig daneben. Unfassbar. Da ist ja ein Eliphaz. So viele hast du unterwiesen und müde Hände stark gemacht. Deine Worte richten den Strauchende auf. Weichen Knien gabst du wieder Kraft. Doch jetzt kommt es über dich und du gibst auf, die Schrift ist und du bist zerstört. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost, dein tadelloses Leben, deine Zuversicht? Ich kann das so nachfühlen. Solche Worte gehen ganz tief rein. Ne? Aber Schmerz und Leid kann so tief sein, dass man das auch noch wegsteckt. Lass ihn leben. Aber Beziehungsverordnung ist es nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ne? Ja. Wir bleiben nicht souverän angesichts des Leides. Wir können fromm sein bis zu den Haarspitzen. Wir können das Pagamunter rückwärts aufsagen oder das Glaubensbekenntnis im Kopfstand aufsagen. Das nützt alles nichts. Wir bleiben Menschen und wir haben Gefühle und dieses Getroffensein unterscheidet sich in nichts von dem der Menschen ohne Gott. Der Trost kommt daneben, aber er gibt. Das hat mich dauernd. Das ist es. Ich habe natürlich versucht, mich vorzubereiten, habe viele Bücher über Sterben gelesen und auch von C.S. Lewis über die Trauer, über das Leid. Das Buch habe ich schon gelesen, bevor wir betroffen waren und dachte, oh, der ist aber drauf. Da schreibt C.S. Lewis über die Trauer, komme mir niemand mit religiösen Wahrheiten. Er wollte nichts hören. Ich dachte, ey, wie bist denn du drauf? Ne? Dann konnte ich ihn verstehen. Religiöse Wahrheiten, biblische Wahrheiten können wie eine Waffe werden, die den Leuten um die Ohren geklatscht werden, damit sie endlich aufhören zu jammern, dass sie endlich aufhören, sich so zu verhalten. Nein, nein, wir sind Menschen und wir bleiben es. Den besten Trost habe ich von zwei Frauen erfahren. Das eine war die Frau eines Pastors, die hatte mich beobachtet. Ich war im Vorfeld bei einer Beerdigung von einem aus unserer Gemeinde. Ich dachte, ich übe einfach. Vielleicht kann ich auch Vorrat trauern, damit es mich nicht zerschlägt. Am Grab meiner Frau ist alles Quatsch, geht nicht. Man kann auch nicht auf Vorrat frieren, damit man im Sommer nicht zerschwitzt. Es gibt Dinge, die gehen nicht. Ich stand am Grab, habe geheult wie ein Schlosshund. Ihr war natürlich klar, der heult nicht wegen ihm. Und so. Das Beste, was sie tun konnte, hat sie getan. Sie hat sich aus der Reihe der Kondolierenden ausgeklinkt, ist auf mich zu, hat mich in den Arm genommen und ist weitergegangen. Kein Wort. Es tat einfach nur gut. Ich habe ihr später gesagt, wie gut es tat. Viel besser als sie. Aber deine Johanna ist doch im Himmel. Es geht ihr doch viel besser. Ich habe nicht getrauert, weil sie im Himmel ist. Oder weil es ihr besser geht. Ich habe sie getrauert, weil ich sie vermisst habe. Ne? Das war der Grund. Es ist besser zu schweigen. Und die andere ist meine jetzige Frau. Die sagt einfach nur am Telefon, ich leide mit dir. Genau richtig. Ich leide mit dir. Die hat nicht irgendeine religiöse Wahrheit genommen, um sie mir ins Gesicht zu klatschen. Sie hat einfach gesagt, ich bin an deiner Seite. Und ich leide mit ihr. Es war gut, ich habe sie auch gesagt. Ein paar Monate später kam meine Tochter, die hier auf dem Jakobsweg ist, die vielleicht reinkommt. Die sagt, oh, wir haben Klassentreffen. Und einer meiner Klassenkameraden hat gerade seine Frau verloren. Sie haben zwei kleine Kinder. Was soll ich nicht sagen? Ich sagte ihr am besten gar nichts. Worte sind überflüssig. Worte können nicht ausrichten. Nimm ihn in den Arm oder sage ihm, dass du mit ihm leidest. So, wie es halt erfahren habe. Spar dir die Worte. Sie hat auch nichts gesagt. Genau. So viel hast du unterwiesen. Jetzt kommt es auf die Uhr und jetzt machst du so Wahrheit. Ja, es ist gut zu reden, wenn wir von außerhalb kommen. Es gibt bevollmächtigte Täuscher. Bevollmächtigte Anführungsstrichen. Sie hielten beharrlich daran fest, was sie sich wünschten und ignorierten die Realität. Ich habe die Leute in der Seelsorge immer wieder gehabt. Und, habe haarsträubende Geschichten gehört. Von dieser Frau mit dem Kind habe ich ihnen erzählt. Hiob 4, Vers 12. Wieder Eliphaz zu mir, aber sprach ich sein Wort, mein Ohr verlangt und flüstert davon. In Gedanken aus nächtlicher Schau, wenn Tiefschlaf über Menschen fällt, kam Furcht und Zittern über mich und schreckte meine Glieder auf. Ein kalter Hauch berührte mein Gesicht, die Haare standen mir zu Berge. Da stand er, wenn ich nicht kannte, vor meinen Augen war eine Gestalt und ich hörte ein Flüstern. Mir erzählte einer, Mir erzählt einer von Verheißungen, die Leute gesehen haben, vom Herrn geschenkt. Und er sagte, meine Frau ist trotzdem gestorben. Und was hat er für Zusagen vom Heiligen Geist geleiteten Leuten bekommen? Und er sagt, alles kann der Kaffee. Ne? Sie starb ohne jeglichen Aufschub. Das eine passte mit dem anderen nicht zusammen. Und solche Leute zu trösten ist dann schwieriger, weil die fühlen sich angeschmiert, die fühlen sich hintergangen, sie fühlen sich auf eine falsche Fährte gelockt und sie verpassen, sich so vorzubereiten, wie es besser ist. Wenn alles gesagt ist, wenn alles geordnet ist, bis hin zu den Geldgeschäften, das war natürlich auch dran. Meine Frau lehrte mich bügeln, sie sagte mir, wie ich kochen kann. Gekocht habe ich nicht, habe mir immer Fertiggerichte gekauft, aber habe gebügelt, habe gewaschen, 40 Grad, Mixwäsche, da konnte ich nichts kaputt machen, nicht zu heiß und zu kalt und habe die Dinge eingeübt. Ich habe gelernt, Kontoauszüge zu lesen und Geldgeschäfte zu tätigen, das hat immer meine Frau gemacht, ne? Und so weiter. Und zu schauen, was geben wir eigentlich aus, was kommt rein, was geben wir aus und so. Ich habe sie immer ihr überlassen. Die hatte Freude daran, die hat sogar Versicherungspolicen gelesen und so. Mache ich jetzt auch, aber habe ich nicht. Und so. Wir konnten uns vorbereiten. Und ich kann jedem nur raten, bereitet euch vor. Und wenn es einmal im Jahr an einem Tag ist, wo er eure Partner die Dinge zeigt, die er nicht tut, vermutlich sind ja auch, gibt es auch Arbeitsteilungen. Wo stehen denn die Ordner mit den Versicherungen? Was hast du zu erwarten, wenn ich vor dir sterbe? Bis hin zum digitalen Nachlass. Der Mann meiner jetzigen Frau ist gestorben, ohne ihn zu regeln. Da kamen noch Jahre danach Rechnungen für die Kreditkarte oder für diesen Account und für jedes. Und so. Und man musste gucken, was ist denn das Passwort? Wie kommt man da an? Wie kann man das löschen? Wie kann man Accounts wieder löschen und so weiter. Diese Dinge müssen geklärt werden. Und wir tun uns nichts Gutes, wenn wir so tun, wie wenn wir ewig leben und das nicht geklärt werden müssen. Wir werden sterben, das ist ganz sicher. Aber wie, das ist eine Frage auch des Überlegens. Eine Bekannte von mir sagte, mein Mann hat mich jedes Jahr verpflichtet, eben mit ihm mal die Ordner durchzuschauen. Und sie sagte, ich habe immer die Augen nach oben gerollt und gezählt, aber ihr Mann, er war Chirurg, ist innerhalb einer Woche gestorben. Und sie sagte, ich bin so froh, wenigstens eine Ahnung zu haben, wo was ist. Ne? Wir wissen nicht, wie lange wir leben und wir sollten klug sein. Es gibt eine innere Einsamkeit des Kranken. Ja, ich schreibe gerade davon, dass ich mein Konzept hier zu Boden geworfen habe. Gut, tue ich einfach so, als hätte ich es. Es gibt einen Schmerz und eine Traurigkeit, die nur der Kranke fühlt und wir können nur versuchen, sie zu verstehen. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, ich kann mir das nicht nachfühlen, ich versuche es. Weil allzu schnell behaupten wir, ja, ich kann es gut verstehen und so und abbügeln und der Bruder meiner Schwiegermutter, der hatte was Ähnliches und da war es so und so und das wird der Kranke gar nicht hören. Ne? Und dieses Oberflächliche, ich weiß, was ich tue. Ne, wir wissen es nicht. Jeder ist für sich in ein Individuum und wir sollten da nicht so schnell mit aushalten. Krankenhausbesuche sind ja oft, da stehen die Leute am Bett und unterhalten sich über die Krankheit eines Dritten. Und wenn sie gehört oder gelesen haben, weißt du und dies und das. Und der Kranke liegt dabei und hört sich andere Leute Geschichten an, die er nicht hören will. weil er ausgelastet ist mit dem eigenen Leid. Ne? Es gibt so was von törichten Krankenbesuchen, dass man denkt, Mensch, wo habt die Leute ihr Gefühl gelassen? Manches müssen wir lernen. Und meine Frau hat mir schon gesagt, wo der Hammer hängt. Und ich musste auch lernen. Am Anfang habe ich gedacht, ich müsste lange und vollmächtige Gebete sprechen am Bett. Dann ist sie mitten rein in mein Gebet gegrätscht und sagt, hör auf, ich kann mich eh nicht konzentrieren, bete kurz. Und auch Andachten und so. Wir können salbungsvolle Worte gebrauchen und die Sache in die Länge ziehen. Selber wird niemand, weder der, der vorträgt, noch der, der krank ist, sondern wir überlassen den anderen. Ich habe mir dann erlaubt, auch Leuten zu sagen, fass dich kurz, also die allzu lang biblische Wahrheiten ausbreiten. Am besten war es für meine Frau, das hat sie aber auch artikuliert, und dann sie sagte, lies mir einfach nur Verheißungsworte vor. Die hatte ich auf Karteikärtchen solche Verheißungen geschrieben, die habe ich ihr vorgelesen. Das war genug. Wenn wir denken, wir könnten dem anderen nur helfen, indem wir lange beten oder salbungsvoll reden, täuschen wir uns. Der andere ist mit Schmerz beschäftigt. Er ist durch Medikamente dusselig und eingeschränkt. Und es gibt ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Kurz und ehrlich kann viel besser sein. Hiob sagte, würde doch mein Kummer gewogen und mein Unglück dazu auf die Waage gelegt. Ja, es ist schwerer als Sand aller Meer, der Sand aller Meer. Darum waren meine Worte unbedacht. Ja. Denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, mein Geist hat ihr Gift getrunken, die Strecken Gottes greifen mich an. Schreit ein Wildesel, wenn über dem Gras, brüllt ein Stier denn, wenn er Futter hat? Leid lässt sich nicht wiegen. Was wiegt schwerer? Da haben wir keine Antwort, weil es nicht wägbar ist. Ich habe in dieser Zeit auch Worte gehört, wo ich dachte, hättest du besser geschwiegen. Eine Kollegin sagte, aber die eigenen Kinder zu verlieren, ist sicher viel schwerer, als den Ehepartner zu verlieren. Da haute sie genau daneben. In meine mein verbundenes Herz ist sicher schwerer. Naja, das was du hast. Ne? Der eigene Schmerz ist immer der schlimmste, aber dass ein anderer sich erlaubt, was leichter und schwerer ist, das, ich fand das sehr unbedacht. Sie war nicht verheiratet, die hatte keinen Einblick, wie tief und innig eine Beziehung sein kann. Aber es hätte auch ein Verheirateter sagen können. Auf jeden Fall, wir sollten uns solche Wertungen ersparen. Es verletzt ganz, ganz tief. Und Hiob sagt auch, Mensch, wenn man zu eng könnte, ihr hättet es warum. Ihr wisst gar nicht, wie es mir geht. Dass wir ihn abgeholt hätten, irgendwie wirklich getröstet. Nee, das war so eben nicht der Fall. Wir machen gleich ein Päuschen und dann. Sie hielten an starren Erklärungsmustern fest, die sie hatten. Ja, es gab sie, die Tröster, die es fertig brachten, durch ihr Reden und Verhalten den Leidensdruck zu erhöhen, eben mit solchen Wertungen, mit Erwartungen, wie wir denn gefälligst das Leid zu ertragen haben. Oder auch, da muss doch Schuld in deinem Leben sein. So Leute tauchten auch auf. Du würdest nicht krank sein, wenn. Ne? Ich habe die Frau hochkant wieder rausgeschmissen. Das zählte gar nicht. Zum Glück war meine Frau eine innerlich Befestigte, hatte sich nicht anmerken lassen oder angetan, aber geschmacklos war das schon. Die Frau ist zweieinhalb Jahre später selber gestorben an Krebs und hat sich dann bei einer meiner Töchter entschuldigt. Das fand ich dann auch größer. Ja, bedenke doch, wer
Wer kam je als Unschuldiger um? Wo sind Aufrichtige beseitigt worden? So wie ich es sah, die Unheil flügen und Unrecht sehen, die ernten es auch. Durch Gottes Atem kommen sie um, vom Hauch seines Zorns vergehen sie. Das sind strahle Worte. Wenn keine Sünde in deinem Leben wäre, würdest du nicht so krank werden. Also ey, komm, tu nicht so, jetzt spuck mal aus und so. Ne? Das ist grausam. Da können nicht Christen besser sein oder nicht Fromme einfühlsamer sein als Fromme, die alles wissen und die mit ihren starren Mustern das anlegen und sagen, passt nicht. Der Mensch passt nicht. Sie liegen natürlich an ihrem Muster an. Empfand es als ausgleichende Gerechtigkeit, dass die Frau dann selber spürte, wie unpassend ihre Worte sind. Aber leider konnte sie das, was sie gelernt hat, dann auch nicht mehr anzubringen, weil sie eben gestorben ist. Aber ich habe dann, als ich starb, mich ganz bewusst auch dazu entschieden, ihr zu vergeben und es nicht nachzutragen. Ne? Man kann ja Verletzungen auch sein Leben lang pflegen und kultivieren, weil es so schön ist, Opfer zu sein. Das geht auch nicht. Ja. Auch Hiob sollte beten für seine Freunde. Er hätte nicht beten können, wenn er seine Bitterkeit gepflegt hätte ihnen gegenüber. Da hat Gott etwas getan, was undenkbar ist. Er hat den, der am meisten litt, zum Gebet aufgefordert, nicht einen der Freunde. A, weil er sagte, diese Freunde haben mich verteidigt und haben ihr Gottesbild mir dir vorgetragen, also die liegen völlig daneben. Und das andere, wenn du für sie betest, kannst du nicht bitter sein. Wer leidet, wird denen erfahren, die ihn bitter machen können, aber nicht müssen, denn auch einem Leidenden steht es frei, zu lieben. Es gibt Empfindlichkeiten und Unverständnis beim Leidenden. Wir sollten einem Leidenden die Worte nicht auf die Goldwaage legen. Wir wissen nicht, wie es ihm geht und schon gar nicht, wie er empfindet. Worte können trösten, können auch vorbeigehen, das weiß der andere nie. Und ich gehe sehr ungern in diese Situation, muss mich dann aber stellen, weil ich weiß, wenn ich trösten will, können meine Worte völlig daneben sein. Genau. Ermutigung, genau. Wir werden nicht getröstet, damit wir uns wohlfühlen, sondern um Tröster zu sein, sagt William MacDonald. Hiob sagt ja zu seinen Worten ähnlich, das habe ich viel gehört, ihr seid leidige Tröster. Haben die windigen Worte ein Ende? Also allzu locker dahin gehalten, Verheißungen über Ewigkeit und Herrlichkeit können verletzen, weil der Mensch noch nicht so weit ist, sich in der Trauerphase befindet, weil er Abschied nehmen muss, und zwar endgültig. Gar nicht zu sagen, noch nur zu bedenken, was man tut, kann falsch sein. Darum ist es so wichtig, zu beten innerlich, was ist dran, und einfühlsam zu sein und mit Worten möglichst sparsam zu sein. Ich habe es vermieden, meiner Frau aufs Auge zu drücken, dass ich im Inneren Klarheit hatte, dass ihr Weg zum Tod führt. Das war nicht meine Aufgabe. Und als sie darum war, dass wir miteinander ins Gebetshaus waren, bin ich da auch hingefahren. Nicht, weil ich dachte, Gott wird was anderes sagen, wird es anders überlegt haben, nein. Sondern ich wollte, dass sie diesen Prozess durchlebt und dass sie an diesen Punkt kommt, wo sie sagt, in Gottes Namen, ich werde gehen. Und dahin ist sie auch gekommen. Das war nicht meine Aufgabe. Es war einfach für mich diese innere Gewissheit für mich, dass ich mich vorbereiten konnte. Wir haben auch über Herrlichkeit gesprochen, und zwar am letzten Silvester. Aber es passte und ich spürte ja, sie ist soweit und so. Das Trauer macht ja Phasen durch. Wenn ihr mal Literatur aus der Psychologie lest, dann seht ihr die fünf Schritte der Trauer und könnt das dann besser einordnen. Und das war dann der Punkt. Und dann habe ich über Ewigkeit vorgelesen und wir haben das miteinander bedacht, aber nicht zu früh und nicht gegen ihren Willen. Das Hadern mit Gott ist nicht einfach allemal abgeschlossen, es kommt immer wieder. Es gab eine Situation, der letzte Advent, meine Frau schmückte das Haus, ja, mit Sachen, die man eben in der Adventszeit aufstellt. Hier im Englischen, dort eine Glocke und so weiter, hier ein Zweig und da Sterne und so. Und dann sagt es, wird wohl das letzte Mal sein, dass ich das Haus adventlich schmücke. Ich habe nur genickt, es hat mir den Hals zugeschnürt und ja, sie machte weiter. Dann kam sie an das Bild, wo unsere drei Enkel abgebildet sind. Die waren damals 2, 4 und 6 oder so ungefähr. Und sie schaute das an und brach heftigst in Heulen aus. Haderte, ich hätte sie so gerne aufwachsen sehen. Ich wäre ihnen so gerne eine liebende Oma gewesen und so war sie auch. Ihren Bezug war sicher besser als meiner, als Opa zu ihnen und so. Aber ich konnte es nicht verändern. Genau. Hiob sagt, ich war in Frieden, da verstörte er mich. Er hat mich beim Nacken gepackt und zerschmettert. Er stellte mich als seine Zielscheibe hin, seine Pfeile umschwirren mich. Erbarmungslos durchbohrt er meinen Nieren, schüttet meine Galle zur Erde. Breche und breche schlägt er in mich, er stürmt wie ein Krieger gegen mich an. Der Trauersack ist meine zweite Haut, kraftlos liege ich im Staub. Er hat den Mut, gegen Gott zu haben und Gott verträgt es. Das ist grandios. Ich habe mir mal Gebete der Bibel betrachtet und habe mehrere Gebete entdeckt, die nicht von schlechten Eltern sind. Mose sagt einmal, bring mich doch lieber um, als mir dieses Volk noch weiter aufzuheizen. Der war auch am Ende. Ne? Und Gott sagte nicht, wie redest du mit mir? Und so, ne? Je tiefer unsere Beziehung zu Gott ist, desto weniger müssen wir uns an Formen halten, die man einhalten muss, sondern wir dürfen den Kindern das Innerste nach außen schütten. Hadern mit Gott. Es kam immer wieder mal, kommt auch bei mir immer mal wieder, aber Gott hält es aus und das ist gut so. Ja. Es gab in dieser Phase des Leiden und Sterbens auch immer wieder Punkte, wo Gott für Augenblicke den Vorhang zur unsichtbaren Welt zurückzog und uns eingeschenkte. Ich fand das enorm. Es waren etwa 4 oder 5 solcher Ereignisse. Eines, das war weniger schön. Meine Frau lag auf der Palliativstation. Es dämmerte schon und dann sagte sie, standen 2 Todesengel in meinem Raum. Boah, wie sahen die aus? Ich sagte, wie Sensenmänner, nur ohne Gesicht, die waren nicht erkennbar. Einer ging ans Bettende, einer an das Kopfende und sie machten Anstalten, sie rauszuschieben. Dann sagte sie, dann habe ich mich aufgerichtet und sagte, wenn ich sterben muss, wird Jesus mich abholen. Mit euch gehe ich nicht, im Namen Jesu verschwindet. Und ich sagte, sie waren auf der Stelle weg. Das war schon enorm. Ich sagte, weißt du, was du getan hast? Du hast im Namen von Jesus geratscht. Sie hatte nie Einblick in die unsichtbare Welt,
Ich habe in der Seelsorge mit Okkultbelasteten, weil ich selbst okkultbelastet war, da schon Einblick und hatte mit Dämonen zu tun, aber sie nie, aber jetzt ja. Und eine andere Situation war an unserem Hochzeitstag, der 42. Hochzeitstag, ein paar Wochen vor ihrem Weggehen in die Ewigkeit. Ich habe ihr eine Rose gebracht. Sie hat noch einen Ausgang gelegt bekommen, darum war sie für ein paar Tage auf der Palliativstation. Und dann auf dem Hochzeitstag sagte sie ganz früh, ich war ganz früh wach, und stell dir vor, zwei Lichtengel, einer links und einer rechts an meinem Bett. Und er sagte, und der auf der rechten Seite hat mir den Ehering ausgezogen. Ja, dann wusste ich, sie weiß, wo die Reise hingeht. Und ich sagte, Johanna, ich lass dich los. Und so haben wir einander losgelassen. Aber Gott selbst hat ihr klar gemacht, es ist vorbei, du stehst unmittelbar davor, aber es ist Herrlichkeit. Und sie war darüber sehr gedrückt und ich auch. Gott selbst hat ihren Willen in seinen geschmiegt und die Sache war im Wesentlichen gegessen, aber noch nicht vollzogen. Diese Gottesbegegnung oder sagen wir mal Engel sind etwas, was Gott gewähren kann, aber nicht muss. Aber sie gehen so tief, dass sie einen Menschen durchtragen bis ins Letzte und seine Erkenntnis auf eine andere Ebene stellen, die mehr ist als alles Wissen. Wissen ist begrenzt, aber die Dimension der unsichtbaren Welt geht eben über das hinaus. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin auch dankbar, es meinen Töchtern erzählen, dass wir es erzählen konnten. Sie sind keine Christinnen, aber sie hören es. Bekehren kann ich sie nicht, aber wir können bezeugen, was wir erleben. Das ist jetzt mal die letzte Folie zur nächsten Einheit. Herrlichkeit, ja. Hiob 42, ist interessant, Hiob hat keine Antwort auf sein Warum bekommen und er hat auch gar nicht mehr danach verlangt, sondern es reichte ihm zu wissen, Gott ist ganz anders. Er ist herrlich, er ist wunderbar, er ist unfassbar. Das sind meine braven Kikifax. Und so klingt das auch. Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich. Ich begriff das alles nicht. Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, was du mich belehrt. Und so. Bloß mit dem Ohr habe ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum unterwerfe ich mich und bereue in Asche und Staub. Als mir jemand mal sagte, wenn ich da oben bin, werde ich dir jetzt einige Fragen haben, habe ich gesagt, mit Sicherheit nicht. Du wirst keine Frage mehr haben. Du wirst alles begreifen, aber in einer höheren Art und Weise. Ich wollte noch dazu fügen, nach diesem ersten Geschehen, wo sie Todesengel sah, habe ich jeden Abend mit ihr gebetet, habe sie unter den Schutz des Herrn gestellt und habe dann geschlossen mit dem Refrain aus dem Lied von Helle Heitzmann, er wird seinen Engeln befehlen über dir. Das ist eine wunderbare Melodie, ich verknüpfe sie immer mit dieser Situation. Ich war noch ein-, zweimal im Außendienst in diesem Jahr. Ich habe alles andere abgesagt, mein Platz war jetzt an der Seite meiner Frau, aber ein-, zweimal. Und ehrlich gesagt, es tat gut, mal aus diesem Hamsterrad von Pflege, Leid und Elend rauszukommen, mal was ganz anderes zu sehen. Ich kann die Leute gut verstehen, die nach dem Tod ihres Partners erstmal eine Weltreise machen oder irgendwas Unvernünftiges, weil sie einfach mal raus müssen, einfach mal wieder durchatmen können. Wenn ich weg war, haben meine Töchter ihr dieses Lied gesungen. Gebetet und so haben sie nicht, aber sie haben es gesungen. Und manchmal, wenn ich noch an der Arbeit war, sagten die, hast du schon mit Mama gebetet? Da haben die darauf geachtet, auf so ein Ritual. Genau. So, das soll es gewesen sein für die erste Einheit. Es war lange genug.